liebe Geschwister und Freunde, heute soll uns beschäftigen das Kapitel Epheser 3, Zugang zum Vater. Vielleicht ist es Ihnen auch schon so gegangen, wahrscheinlich ist es Ihnen auch schon so gegangen beim Bibellesen, dass man irgendwann irgendwo eine Entdeckung macht und dass ein Wort, ein Satz mitgeht. Irgendwo eine neue Entdeckung, vielleicht in einem Kapitel, von dem Sie dachten, ja, das kenne ich längst, und doch kennt man es noch nicht und macht eine überraschende neue Entdeckung. Und so habe ich mich sehr gefreut, seit einigen Monaten, oder sind es auch schon 2, 3 Jahre, über Epheser 3, Vers 12, in welchem, nämlich in Jesus, wir die Freimütigkeit haben und den Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn oder durch seinen Glauben. Zugang in Zuversicht. Wir haben Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht zum Vater, zu dem heiligen und großen Gott, zu dem Schöpfer Himmels und der Erde, zu dem Gott, der auch genannt wird in der Bibel, der große und furchtbare Gott, weil er sich so auch im Verlauf der Geschichte immer wieder gezeigt hat. Und doch ist er zutiefst die Liebe. Eigentlich wollte ich nur sprechen über die Verse ab Vers 8, aber es ist immer gut, die Bibel im Zusammenhang zu lesen. Und so wollen wir es uns nicht verdrießen lassen, auch die ersten Verse einmal zu hören. Wenngleich der Apostel Paulus nicht so einen ganz leichten Stil hat. Wenn wir nicht alles fassen, ist es nicht schlimm, aber nehmen Sie doch den Hauptgedanken mit. Wir haben Zugang zum Vater, aber immer nur durch Jesus und immer nur in Jesus. Es gibt da keine Schleichwege und Umleitungsstrecken, dass ich an Jesus vorbei zum Vater komme. Nicht einmal für Juden gilt das. Auch Juden können nicht sagen, manche behaupten das zwar, aber es stimmt nicht. Ja, wir Juden, wir sind vom Alten Testament, vom Alten Bund schon immer in einer Heilsbeziehung zu Gott. Wir brauchen eigentlich Jesus nicht. Wir hatten ihn doch vorher schon, Jahwe, Jehova, den Ewigseienden. Wir hatten doch längst, Jahrhunderte vor Christi kommen in die Welt, hatten wir doch die Bundesbeziehung. Was soll man darauf antworten? Ich würde so sagen, gewiss, ihr hattet zur Zeit Alten Bundes eine Beziehung zu dem lebendigen, wahren, einzig einen Gott, als unsere Väter noch germanischen Göttern dienten. Da hattet ihr den Vorzug dieser Beziehung schon zu Gott. Aber was ihr hattet, das hattet ihr alles nur im Blick auf den, der da kommen sollte. So wie wir heute alles, was wir haben, nur haben von dem her, der gekommen ist. Alles, was ihr hattet, hattet ihr im Blick auf den, der kommen sollte. Vom Alten Testament her laufen ja alle Linien, alle Weissagungen, alle Vorschattungen auf das Kreuz zu. Kreuz und Auferstehung, Erlösungswerk Jesu. Und von da aus kommen die Linien wieder dann in die heutige Zeit. Ja, hören wir mal, was Paulus zu Anfang dieses gefüllten Kapitels Epheser 3 sagt. Deshalb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch die Nationen, also die, die nicht aus Israel stammen, sondern aus der Völkerwelt, wenn ihr anders gehört habt von der Verwaltung der Gnade, Ökonomie oder Haushaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden, wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe, woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus, welches in anderen Geschlechtern oder Generationen den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist, dass die aus den Nationen, also wir, gläubig gewordene, aus verschiedenen Völkern, hier ist vertreten Deutschland und Schweiz, ich weiß nicht, ob noch mehr vertreten ist, wenn ja, herzlich gegrüßt, dass die aus den Nationen Miterben seien und Miteinverleibte und Mitteilhaber seiner Verheißung in Christo Jesu durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin. Man darf hier ruhig betonen, Epheser 3, Vers 7, durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin. Nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, nach der Wirksamkeit seiner Kraft. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden. Warum nennt er sich den Allergeringsten? Es ist nicht nur eine Höflichkeitsfloskel oder Demutsfloskel, so wie ich schon Briefe bekommen habe, als ich noch im Paulusverlag fest und voll in der Arbeit war. Dein geringster Bruder. Ach, na ja, ich hatte immer ein komisches Gefühl, wenn jemand so stolz war auf seine Demut. Dein Allergeringster. Aber hier ist es echt. Weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe, sagt er an anderer Stelle. Deshalb bin ich der Allergeringste, der eigentlich gar kein Recht hätte, irgendwas zu sagen, der Gottesgemeinde, der lieber still sein sollte. Aber Gott hat es gerade anders gewollt, dass gerade er nicht still sein soll, sondern höchste, letzte Offenbarungen empfangen durfte. Und als Gegengewicht ein Bleigewicht an die Füße geschmiedet, nämlich einzigartige Leiden, auf das ich mich der hohen Offenbarungen nicht überhebe. Also, noch einmal, Vers 8. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden unter den Nationen, den Russen, den USA, den Deutschen, den Schweizern, den Norwegern, den Südafrikanern und allen Afrikanern und den Asiaten und Australien und wo sie wohnen, auf den fernen Inseln, angefangen von Griechenland, Rom, der damaligen Zeit, zu verkündigen den unausforschlichen Reichtum des Christus und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei. Ich komme gleich darauf zurück. Paulus drückt sich hier sehr geheimnisvoll aus. Den ersten 9 Versen von Epheser 3 spricht er so wie einer, der jemand ein Geheimnis zuflüstert. Also Vers 9, um alle zu erleuchten, welches die Verwaltung, Haushaltung, griechisch Ökonomie, des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, dem Schöpfer aller Dinge, auf das jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Gemeinde kundgetan werde, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes nach dem ewigen Vorsatz der Zeitalter, den er gefasst hat in Christo Jesu, unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit haben und den Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Wörtlich kann man da sogar übersetzen durch seinen Glauben. Wir haben Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch seinen Glauben. Ich denke an zwei Menschen, für die ich bete, die sagen, ja, ich kann eigentlich nicht mehr so recht glauben. Und mein Gebet zu Gott für Menschen, die sagen, ich kann nicht mehr so recht glauben. Ich konnte es mal, ich hatte einen gewissen Kinderglauben oder Elternhausglauben oder traditionellen Glauben, der ist mir zerbrochen. Ich kann nicht mehr so recht glauben. Da bete ich ganz einfältig, ach Herr Jesus, sieh mal, der oder die sagt, sie kann nicht glauben. Gib ihnen doch deinen Glauben. Schenk ihm doch einfach deinen Glauben. Selbstgemachter Glaube, der ist sowieso nicht tragfähig. Glaube ist ein Geschenk. Und hier steht tatsächlich durch seinen Glauben. Nun ein kurzer Blick auf diese ersten Verse von Epheser 3. Paulus drückt sich da sehr geheimnisvoll aus. Mir ist etwas Besonderes zuteil geworden. Ich darf Dinge offenbaren, die hat Gott lange unter Verschluss gehalten. Jetzt darf ich es frei heraus sagen. Und das ist keine Hochstapelei, sondern das ist ein Auftrag Gottes, der dem Paulus in besonderer Weise gegeben worden ist. Gott macht nicht das, was ich vielleicht manchmal mache, Zuhörer überfordern. Der Herr Jesus hat seinen Jüngern gesagt, Johannes 16, 12 zum Abschied, Johannes Evangelium Kapitel 16, Vers 12, noch vieles habe ich euch zu sagen. Aber ich sag's nicht. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt's jetzt nicht tragen. Und noch bei der letzten Frage der Jünger vor seiner Himmelfahrt, als die Jünger fragten: Herr Jesus, jetzt hast du uns einen 40-tägigen Bibelkurs gehalten, das war wunderbar, 40 Tage. Ach, da kämen wir alle auf die Lahö, da wäre sie brechend voll, alles wäre voll, wenn es einmal im Kalender hieße: Redner 1992, Jesus Christus, Thema: Das Reich Gottes, Dauer der Freizeit 40 Tage. Ich denke, da ließen wir alle stehen und liegen und würden uns ja anmelden für 40 Tage. Ich will keine Stunde verpassen, Jesus selber redet. Bibelkurs. Er hat ja nach Apostelgeschichte 1 40 Tage hindurch zu ihnen gesprochen. Er war dazwischen mal weg und dann war er wieder da. Er musste nicht mal wie ich gestern einen Intercity-Zug nehmen oder sonst irgendwie, auch nicht ein Eselchen oder Pferd. Er war ja nun in einer neuen Leiblichkeit, Geistleib. Er konnte plötzlich verschwinden und dann wieder erscheinen. Was hat er in der Zwischenzeit getan? Da war er vielleicht droben gelegentlich beim Vater, da war er drunten und hat denen gepredigt. Die Hades-Predigt von 1. Petrus 3, Vers 19 und 1. Petrus 4, Vers 6. Da war er in einer Leiblichkeit, die nicht mehr den Raumzeitgesetzen unterworfen war. Und dann, so oft er bei ihnen war, hat er ihnen also diesen Bibelkurs gehalten, 40 Tage das Reich Gottes. Nur eins hat er nicht gesagt, was wir ungeduldigen Menschen am allerdringendsten wissen wollen. Wann kommt denn die Sache? Bitte Zeitpunkt, was wir doch auch heute so arg gern wüssten, aber Gott tut uns den Gefallen nicht. Ja, und dann hat der Herr Jesus auf diese letzte Jüngerfrage vor seiner Himmelfahrt etwas gemacht, was er sonst eigentlich nicht tut, das ist so nicht seine Art. Der Genscher in Bonn kann das wunderbar ausweichend antworten, sodass man nachher nicht sagt, was hat er nun eigentlich gesagt? Oh, das können die Politiker, manche wunderbar, eine ganze Stunde können sie reden und sagen nur keine klare Antwort auf das, was die vorwitzigen Fernsehjournalisten gerade gefragt haben. Da muss man sich ja auch sehr hüten. Das ist sonst nicht die Art unseres Gottes und nicht die Art unseres Heilandes, dass er ausweichend antwortet. Aber als die Jünger fragten, wann kommt denn dieses Reich? Da hat der Jesus gesagt, also das ist jetzt nicht eure Sache, das zu wissen und zu erfahren. Das macht der Vater schon recht. Er hat die Termine in seiner eigenen Macht festgesetzt. Jetzt kommt erstmal der Heilige Geist und dann geht ihr an eure Arbeit. Noch vieles habe ich euch zu sagen, ihr könnt es jetzt nicht tragen, Johannes 16, 12. Weil sie es damals nicht ertragen, nicht verkraftet hätten, wenn der Herr Jesus seinen Jüngern aus Israel gesagt hätte, ich rufe zwar jetzt Israel zur Buße, aber eigentlich hat es ja gar keinen Zweck, dass ich Israel zur Buße rufe, denn das wird ja doch verstockt, ihr werdet mich ja doch ablehnen und dann kommt erstmal die Verstockung und dann kommt das Heil in die Nationenwelt und dann werde ich mal aus allen Völkern eine Gemeinde herausrufen und irgendwann nach 2000 oder wie viel Jahren, dann kommt Israel vom Abstellgleis wieder aufs Hauptgleis und die Christenheit wieder aufs Abstellgleis. Das steht in Römer 11, was ich jetzt so kurz gesagt habe. Das hätten die ja nicht verkraftet. Das hätten die ja nicht verkraften können. Und deshalb schweigt Jesus darüber, über diese neue Weichenstellung. Im Verlauf der Apostelgeschichte sehen wir dann, wie das Heil herüberkommt zu den Heiden. Und wir sehen auch eine gewisse Irritation der jüdischen Gläubigen in der Apostelgeschichte. Gut verständlich. Auch der Petrus selber ist erst ganz irritiert, dass der Heilige Geist so plötzlich auf Heiden fällt. Nur weil sie glauben. Einfach weil sie glauben. Ich habe darüber einmal einen Artikel vor vielleicht 20 Jahren geschrieben in der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit. Der Heilige Geist kam ohne Formalitäten. Apostelgeschichte 10 am Schluss. Der Heilige Geist kam ohne Formalitäten. Da war nichts, sie hatten nichts, nicht getauft, nicht konfirmiert, in keinem Kirchenbuch, das waren reine Heiden. Aber eines hatten sie, ihnen wurde das Evangelium verkündigt und dann haben sie geglaubt, ihr Herz geöffnet, zugegriffen. Und dann fiel der Heilige Geist auf sie und Gott hat sie versiegelt. Und als der Petrus das erlebte und die mit ihm waren, ja, wie kann Gott sowas machen? Und im nächsten Kapitel lesen wir dann Apostelgeschichte 11. Als der Petrus in Jerusalem ist, da muss er sich verantworten. Du, was hast du da gemacht? Er sagt, Petrus, das war nicht ich, das hat Gott gemacht. Gott hat ihnen gegeben seinen Heiligen Geist. Und dann hatte die jüdische Muttergemeinde hatte die innere Größe, dass sie diese neue Wendung der Dinge akzeptiert haben als von Gott. Professor Ströter, 1846 bis 1922, der hat einmal geschrieben, bevor die jüdische Muttergemeinde abtrat von der Bühne, da stand sie da in einer inneren Größe. Da sehen wir ja in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte, wie es lieblich zuging zwischen den Geschwistern. Aber sie hatte auch die innere Größe, die neue Weichenstellung anzuerkennen. Gott tut hier was Neues. Wir sind nicht mehr auf Platz Nummer 1, sondern das Heil kommt jetzt mitten hinein in die Nationenwelt. Das wurde erkannt in Apostelgeschichte 15. Und um diese Dinge geht es, wenn Paulus hier schreibt in Epheser 3, mir ist es gegeben, Dinge zu verkündigen, die hat Gott unter Verschluss gehalten durch Äonen und Zeitalter. Das fällt ja uns Menschen so schwer. Kennen Sie den christlichen Nachrichtendienst in den christlichen Gemeinden? Du, ich habe über die und die Familie das gehört und da in der Ehe soll es auch nicht mehr klappen. Du, ich sag's nur dir, sag's nur nicht weiter. Und die geht gleich hin, du hast du das schon gehört? Oder der geht gleich hin, du hast du das schon gehört? Sag's auch bloß nicht weiter, du hast du das schon gehört? Oh, das geht ganz schnell. Das geht, läuft wie eine Propagandamaschine. Was man nicht sagen soll, das sagt man besonders unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Und dann geht das herum in der Gemeinde Gottes. Meistens negative Dinge, die niemanden fördern. Also, Gott kann schweigen. Gott kann schweigen über Äonen und Generationen, wie Paulus sagt. Und dann sagt er an mehreren Stellen seiner Briefe, auch Römer 16 am Schluss, auch Kolosser 1 am Schluss und hier in Epheser 3, mir ist es gegeben, Dinge zu sagen, die Gott verschwiegen hat. Jetzt ist die Zeit reif. Der heilsgeschichtliche Fortgang erlaubt es mir nun, Gott erlaubt es mir nicht nur, er beauftragt mich, das nun zu sagen. Und er spricht in Epheser 3, Vers 2 von einer Ökonomie, Verwaltung der Gnade. Und er spricht in Epheser 3, 9 von einer Ökonomie, Verwaltung des Geheimnisses. Ich habe da oben, oder oben auf dem Büchertisch liegt wahrscheinlich auch dieses kleine Heft, Paulus Verteilheft 12, der Plan der Zeitalter Gottes. Da habe ich mal versucht, vor einigen Jahren darzustellen, in kurzer Zusammenfassung. Das Heft kostet nur 1,50 Mark. Am Preis muss das nicht scheitern. Ich weiß nicht, wie viele oben liegen. Ich hoffe, es sind welche da, für die, die sich interessieren. Der Plan der Zeitalter Gottes. Es ist so sehr wichtig, dass wir die Zeitalter Gottes, die Abschnitte seines Planes unterscheiden können, damit wir zwei Fehler nicht machen. Erstens, etwas, was in der Vergangenheit einmal gegolten hat, für heute verbindlich zu erklären. Denn nicht jede Bibelstelle betrifft uns heute. Da muss man schon die Zeitalter unterscheiden. Wer das nicht tut, der fällt sehr leicht herein, wenn Leute kommen und beispielsweise ihnen sagen, tja, nicht wahr, in ihrem Glaubensleben ist es müde und matt und ja, stimmt leider, ja, es geht nicht richtig, wie es sein sollte, nein. Wissen Sie warum? Weil Sie den Sabbat nicht halten, steht doch in der Bibel. Und da kann man einen Haufen Bibelstellen lesen, natürlich, man kann mit der Bibel vieles beweisen und zwingt und zwängt Leute in alles Mögliche hinein. Wenn man die Zeitalter nicht unterscheidet, dann bekommt man zum Beispiel ein mosaisches Joch aufgelegt, wovon doch Paulus sagt, wir sind nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Oder der andere Fehler, dass man heute etwas machen will, was noch gar nicht dran ist, dass man meint, wir bauen jetzt das Reich Gottes. Also nichts gegen Reich Gottes Arbeit im guten biblischen Sinne, aber wenn man sagt, wir bauen jetzt das Friedensreich, wir demonstrieren so lange und wir reden so lange und wir schreiben so lange, bis das Reich Gottes da ist. Wir bauen das jetzt. Ich habe nichts gegen den Fernsehmoderator Franz Alt. Persönlich habe ich nichts gegen den Mann. Der hat ein Buch geschrieben, Frieden ist möglich. Auflage 800.000 oder inzwischen noch viel mehr. Da kann man ja nur neidisch werden. Das hat der Heinz Schumacher nie erlebt. Das Buch, was am besten mal ging, war das Buch Die atomare Bedrohung und der allmächtige Gott. 1983 hatten die Leute Angst und dann ging das Buch sehr schnell, 8000 in einem halben Jahr, in zwei Verlagen, jeder Verlag 4000. 8000. Und dann heute geht das Buch überhaupt nicht mehr. Naja, wenn jetzt wieder so viel die Rede ist von Atomwaffen in Russland, vielleicht geht dann mein Buch auch mal wieder ein bisschen besser, Entschuldigung. Ja, aber 8000, nicht 80.000 und auch nicht 800.000 wie der Franz Alt. Warum haben denn solche Leute solchen Erfolg mit ihren Büchern? Ich hätte vielleicht auch mehr Erfolg, wenn ich in meinen Büchern schreiben würde. Also das Reich Gottes müssen wir jetzt machen. Fangt mal an, ihr Lieben. Also demonstriert und macht und macht und tut. Wir müssen das machen. Wir können nicht warten, dass irgendwo vom Jenseits jemand kommt. Wir müssen das bauen. Die Diagnose, die der Franz Alt gibt, ist ja zum Teil richtig, aber die Therapie ist falsch. Wir können nicht das messianische Friedensreich auf Erden bauen. Der Präsident Bush wollte ja eine neue Weltordnung bauen, aber gestern las ich im Intercity-Zug von Düsseldorf nach Stuttgart im Spiegel, entschuldigen Sie, wenn ich da manchmal reinschaue, man muss ja auch mal in den Spiegel schauen, ja, Entschuldigung, und dann habe ich, nur gewisse Themen interessieren mich, sonst ist da viel Verleumdung drin, aber gewisse Themen interessieren mich, zum Beispiel die Atomarsenale der auseinanderbrechenden Sowjetunion, und da stand auch ein Satz, sehr zu Recht stand da der Satz, die neue Weltordnung des Präsident Bush, noch ehe er einigermaßen damit angefangen hat, ist sie schon längst wieder am Ende. Es ist am Ende von 1991 viel gefährlicher, als es am Anfang war. Viel gefährlicher, wenn man nur an die taktischen Atomgefechtsfeldwaffen denkt. Die großen Dinger sind nicht einmal die schwierigsten, gefährlichsten. Die hat man einigermaßen unter Kontrolle. Da weiß man genau, wie viel davon wo gelagert sind. Aber die vielen kleinen, sogenannte Atomartillerie, ich denke, da kann man auch schon ganze Stadtteile mit einer einzigen vernichten. Das wäre furchtbar. Also, wir können das Friedensreich nicht bauen und die Bibel kommt gar nicht in Verlegenheit. Ich sage immer, der Prophet Daniel, der braucht ganze zwei Wörtchen, um Franz Alt mit seinem Buch Frieden ist möglich, wir bauen das Reich, zu widerlegen. Da braucht die Bibel keine langen Vorträge und ganze Kapitel 2, Verse in Daniel 2 genügen, um Franz Alt an der Stelle zu widerlegen, dass er meint, wir müssen das machen. Wir müssen das machen. Franz Alt hat geschrieben, ich sah eine Christusstatue ohne Hände und darunter stand, ich habe keine anderen Hände als die euren und das hat mich tief beeindruckt. Alles kommt auf uns an. Ja, das ist ein gutes Motto. Ich habe keine Hände als die euren, wenn es um christliche Nächstenliebe und Diakonie geht. Wenn ein Mütterlein mit dem Koffer nicht über die Straße kommt, dann beten wir nicht, dass Gott einen Engel schickt, dann haben wir zuzupacken. Aber das Reich Gottes können wir nicht machen. So geht's nicht. Und da braucht Daniel 2, kontra Franz Alt, nur zwei Wörtchen. Und wie heißen die zwei Wörtchen? Ohne Hände. Es gibt auch Dinge, da sagt Gott, Hände weg, das mache ich, ohne Hände. Ihr könnt sie falten, ihr könnt beten, aber machen könnt ihr es nicht, nein. Nämlich in Daniel 2 das Standbild der Weltreiche. Und dann kommt da von oben ein Stein, der sich losriss ohne Hände. Daniel 2, Vers 34. Du schautest, bis ein Stein sich losriss, ohne Hände. Nicht kommt alles auf uns an. Es gibt Gott sei Dank auch noch Dinge, da hängt es nicht an uns, sondern an dem großen Gott persönlich. Er macht die Sache. Er weiß, wann er seinen Sohn schickt. Er weiß, wann er das messianische Friedensreich aufrichtet mit Zentralhauptstadt Jerusalem auf Erden für vorerst 1000 Jahre. Solche kostbaren Wahrheiten darf man nicht den Zeugen Jehovas und anderen Gruppen überlassen. Dass damit so viel Missbrauch getrieben wird, hat seinen Grund auch in einem Versagen der Kirche. Das sage nicht ich, sondern das hat der Oberkirchenrat Kurt Hutten geschrieben in seinem Sektenbuch Seher, Grübler, Enthusiasten. All diese Wahrheiten, die die Zeugen Jehovas dann verdrehen und andere Gruppen, das sind Themen, die wir unterlassen haben zu bezeugen. Da liegt jedes Mal eine Schuld der Kirche, weil wir es nicht bezeugt haben, kommen andere und stürzen sich auf diese Themen. Man sollte diese Themen bringen in der Verkündigung. Es müsste wimmeln von Predigten, all überall an den Sonntagen, auf den Kanzeln, das kommende Tausendjährige Reich, die Entrückung der Gemeinde. Dann hätte zwar die Langensteinbacher Höhe nicht so viel Zulauf am Sonntag, wenn überall wunderbar verkündigt wird, das prophetische Wort, aber ich glaube, die Brüder würden sich trotzdem freuen und würden das auch in Kauf nehmen, wenn man überall rundherum das prophetische Wort der Bibel verkündigt sähe. Zurück zu Epheser 3. Also ich habe dieses kleine Heftchen geschrieben, der Plan der Zeitalter Gottes, damit man auf zwei Fehler nicht hereinfällt. Dinge, die in der Vergangenheit Gültigkeit hatten, etwa unter Mose, der Sabbat, dass man solche Dinge für heute verbindlich erklärt oder dass man Dinge heute selber machen will, die Gott macht im kommenden Zeitalter, das messianische Reich. Zurück zu Epheser 3. Was ist nun heute dran im Plane Gottes? Es gibt verschiedene Zeitalter. Ob Sie da 7 oder 12 oder 8 oder 9 zählen, das ist nicht so wichtig. Es gibt Zählungen von Erich Sauer, der Pfarrer Böhmerle, der am Anfang des Jahrhunderts hier in Langensteinbach wirkte, hat sich auch damit beschäftigt. Das äonenmäßige Lesen der Bibel heißt ein Aufsatz von Böhmerle in Zeit- und Ewigkeitsfragen. Und da hat er auch über diese Zeitalter geschrieben und Teile der Bibel jedem Zeitalter zugeordnet. Zeit- und Ewigkeitsfragen im Lichte der Schrift von Böhmerle. Ich weiß jetzt nicht, ob es oben liegt. Man hat es wieder neu aufgelegt. Und der erste Artikel in Zeit- und Ewigkeitsfragen heißt das äonenmäßige Lesen der Bibel. Sehr wichtig. Also welcher Zählung Sie folgen, Knoch, Böhmerle, Erich Sauer und wer noch sich Gedanken gemacht hat über die Zeitalter, die Zahl macht's nicht, oder ob Sie meinem kleinen Heftchen folgen. Es geht darum, dass wir überhaupt die Zeitalter und Haushaltungen, Ökonomien unterscheiden. Und von diesen Dingen redet Paulus in Epheser 3. Jetzt leben wir in der Ökonomie der Gnade, sagt er, Epheser 3, Vers 2. Oder wir leben in der Ökonomie des Geheimnisses, Epheser 3, Vers 9. Und was ist das für ein Geheimnis? Dass die aus den Nationen Miterben sind. Dass Leute, die gar nicht aus dem Volke Israel sind und die in Israel seinerzeit angesehen waren wie Hunde, wie Straßenköter oder Schakale, das sagt ja sogar der Herr Jesus selber dem kananäischen Weibe in Matthäus 15, ich kann doch nicht das Brot der Kinder nehmen und den Schakalen hinwerfen. So waren sie vor dem angesehen, aber nicht im Herzen Gottes. Er liebt alle Menschen in gleicher Weise. Das war nur eine zeitweilige Regelung, da hatte Israel einen Vorzug. Und nun sind wir da auch hineingekommen. Das ist das Geheimnis, dass die aus den Nationen Miterben sind, Miteinverleibte, Mitteilhaber, mit. Epheser 3, Vers 6. Und dass wir zusammen mit den Jesusgläubigen in Israel, natürlich mit denen zusammen, nicht ohne die, die eine Gemeinde bilden, die den Leib des Christus darstellt. Und davon bilden wir hier einen ganz kleinen Ausschnitt. Ja, Epheser 3, ein wunderbares Kapitel, eine Lieblingsstelle unseres Bruders Heller, die er oft mündlich und schriftlich zitiert hat, war Epheser 3, Vers 10. Dass die Gemeinde unter anderem heute auch den Auftrag hat, Engelmächten etwas darzustellen. Engelmächte lernen an der Gemeinde, Fürstentümer und Gewalten. Epheser 3, Vers 10, ich will das nochmal vorlesen. Auf das Jetzt, heute in dieser Zeit des Heils, den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Gemeinde kundgetan werde die gar mannigfaltige Weisheit Gottes. Engelmächte versuchen gebückt hineinzuschauen in das Heil, das uns verkündigt wird, sagt auch mal Petrus. Heute sind nicht Engel die Lehrer. In Daniel 9, da sehen wir, wie ein Engel einen Menschen belehrt. Heute ist umgekehrt. Heute lernen Engelmächte an der Gemeinde etwas, was sie noch nicht richtig begreifen und verstehen, nämlich die Gnade Gottes. Und ich sage gern, ein verlorener Sünder, der vielleicht in der Gosse lag vor ein paar Wochen noch, völlig betrunken, und den irgendein Heilsarmeesoldat oder Soldatin mit in eine Versammlung schleppte, und er kam zum lebendigen Glauben und hat die Vergebung aller seiner Sünden erfahren und neues Leben. Der kennt Gottes Herz besser als die strahlendsten Engelmächte, die Gott äußerlich viel besser kennen als wir, Gabriel und Raphael und wie sie alle heißen. Und deshalb lernen die Fürstentümer und Gewalten. Und deshalb sollten wir nie reinfallen auf Leute, die sagen, es hat auch schon in Karlsruhe traten auch schon Amerikaner, sich sehr wichtig, wir nicht, ne? die Seligkeit ererben sollen. Hebräer 1, Vers 14, wörtlich heißt es da im Griechischen, Engel sind liturgische Geister, ausgesandt zur Diakonie. Liturgische Geister, die normalerweise im himmlischen Heiligtum Dienst tun, himmlische Liturgie, ach, da kommt bestimmt die schönste Kirche nicht mit, himmlische Liturgie. Und ich habe mich schon gefragt, wenn Hebräer 1, Vers 14 steht, liturgische Geister ausgesandt zur Diakonie. Diakonie, das ist Arbeit und Mühe hier unten im Staube. Und wenn Gott diese himmlischen Liturgen, wenn er sagt, du geh mal runter, Autobahn, Dreieck, Stuttgart-Leonberg, da ist viel los, da fährt der Heinz Schumacher vorbei, pass mal ein bisschen auf den auf, oder sonst welche von meinen Kindern. Solche Dienste haben Engelmächte, aber bitteschön kein Lehrdienst. Und wenn hier jemand stünde und würde sagen, ich werde ständig von einem Engel beauftragt, was würden wir dann da machen? In Ehrfurcht erstarren und sagen, wunderbar. Nein, die Brüder würden sagen, du brauchst nicht mehr hier sprechen. Und da hätten die Brüder recht. Engel konnten auf dem Boden des Gesetzes Lehre geben in Israel. Jawohl, Engel kennen sich wunderbar aus mit Gesetz, Israels Kriegen und Siegen und das kommende Reich. Aber Engel kennen sich nicht aus bei der Botschaft der totalen Gnade ohne Gesetz. Im Gegenteil, da lernen sie, auf dass jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Gemeinde kundgetan werde, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes. Engel sehen nicht die Herzen, Gott sieht das Herz. Engel nehmen nur am Äußeren das Innere wahr. Und sie sind aufs Schauen ausgestellt. Wir sind aufs Hören ausgerichtet von Gott her und werden zum Hören erzogen. Der Glaube kommt aus dem Hören. Der Glaube kommt aus der Predigt, wörtlich aus dem Gehörten. Ich sprach mal mit einem gehörlosen Pfarrer in Heilbronn, der sich bemühte, für Gehörlose das Wort Gottes darzustellen in Bildern. Und dann sagte ich ihm so fast im Scherz, tja, und dann sagt der Apostel Paulus noch, der Glaube kommt aus dem Hören. Ja, das ist eine der schrecklichsten Stellen in der ganzen Bibel. Ja, meinte er im Blick auf seine gehörlosen Seelsorge. Nun, letzten Endes kommen auch Gehörlose durch das innere Hören zum Glauben. Natürlich muss ihnen optisch was nahegebracht werden, das ist ja richtig, das ist ja richtig. Aber auch sie kommen zum Glauben durchs innere Hören. Es gibt ja auch Leute, von denen sagt man, die sind durch einen Jesusfilm zum Glauben gekommen. Aber der sehr nüchterne Pastor Karl Merz von München, der 1969 verstorben ist, der sehr nüchterne Karl Merz, der sagte mal, wir hatten auch in unserer Gemeinde ein Mädchen, das war durch einen Film zum Glauben gekommen. Es war auch danach. Es war auch danach. Nein, der Glaube kommt aus der Predigt. Und ich habe mich noch nie so recht anfreunden können, wenn Schauspieler Jesus darstellen. Zurück zu Epheser 3. Nun aber, das Wichtigste, was ich also heute früh sagen wollte, steht in Vers 12. Wir haben Zugang zum Vater. Wir haben einfach Zugang zum Vater. Und wie viel Mittler, jetzt frage ich mal was, wie viel Mittler brauchen wir, dass wir zum Vater, wir können doch nicht so mit Schuhen und Strümpfen einfach zu Gott, dem Vater, dem Schöpfer aller Dinge laufen. Man kann doch ja auch nicht zu jedem Unternehmer und Fabrikbesitzer so einfach reinstürmen ins Direktorium. Da muss man ein paar Sekretärinnen vorbei, wann kann ich den Chef sprechen? Wie viel Mittler und Vermittler brauchen wir, um zu Gott zu kommen? Einen, jawohl, richtig, richtig. Nicht null und nicht zwei und nicht drei. Merken Sie sich gut diese Zahl. Wir brauchen einen Mittler, gar nicht schwer zu behalten. ein Mittler. Gott ist einer und einer ist Mittler. Wo steht das? 2. Timotheusbrief, glaube ich. Ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle. Nicht null Mittler. Keiner kann auf Schleichwegen oder Umleitungsstrecken so geschwind zu Gott kommen. Das findet man ja als Autofahrer in der fremden Großstadt, wenn einer einen durchlotst, der dort zu Hause ist, dass er sagt, komm, ich zeig dir mal hier fährst geschwind da durch, Abkürzungsstrecke. Nein, wir können nicht auf Schleichwegen oder Abkürzungsstrecken an Jesus vorbei zu Gott. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und das wird hier bestätigt, Epheser 3, Vers 12. In dem, in Jesus, haben wir die Freimütigkeit, das heißt auf Griechisch Paresia, und das bedeutet wörtlich, ich darf ihm alles sagen, Paresia. Ich habe Freimütigkeit zu dem großen Gott, ich kann ihm alles sagen, brauchst ihm gar nichts verschweigen, alles vor ihm ausbreiten, nichts verdrängen, verbergen, zurückhalten, sondern ihm alles ausbreiten, ihm alles sagen. In Christus haben wir die Freimütigkeit und den Zugang in Zuversicht durch, sogar durch seinen Glauben. Oder man kann auch übersetzen, natürlich durch den Glauben an ihn. Deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Drangsale für euch, welche eure Ehre sind. Wir haben Zugang. Und nachdem Paulus das gesagt hat, wir haben Zugang, da bringt er hier in Epheser 3 nur noch ein wunderbares Gebet. Das wollen wir uns noch ein wenig ansehen. Ein wunderbares Gebet, wo es um nichts Geringeres geht, als darum, Epheser 3, Vers 19, dass ihr erfüllt sein möget zu der ganzen Fülle Gottes. Es gibt im Liederbuch auch ein Lied, das wollen wir aber nachher nicht singen, wir singen noch was anderes. Aber es gibt ein Lied 794, das können Sie vielleicht ja mal in der stillen Stunde lesen. In dem Lied 794 wird gefragt, sehnst du dich wohl nach der Fülle? Sehnst du dich wohl nach der Fülle? Ja, das ist eine Frage an uns. Sehnen wir uns danach? Möchten wir das überhaupt? Oder sind wir so ganz bescheidene Armsünderchristen? Ach Herr, aus mir wird ja sowieso nichts, aber wenn du mir die Sünden vergibst, dann bin ich dir dankbar. Aber mit mehr will ich dich nicht belasten, du großer Gott. Bitte nicht bescheiden sein im Gebetsleben. Wir müssen im Gebet nicht bescheiden sein. Wir müssen nicht bei Gott sagen, na, nicht zu viel, nein, das könnte dir zu viel werden. Gott wird durchs Geben niemals ärmer. Er hat eine wirklich unendliche Fülle. Wenn ich von Gott rede, darf ich das Wort unendlich gebrauchen. Im Blick auf den Kosmos darf ich das Wort unendlich nicht gebrauchen. Auch wenn es 10 oder 100 Trilliarden Sterne gibt, ist es keine unendliche Zahl von Sternen. Der Kosmos ist nicht unendlich, weder in Raum noch Zeit, weder vorwärts noch rückwärts, weder links noch rechts, weder oben noch unten. Der Kosmos ist nicht unendlich, aber Gott, der Schöpfer, ist unendlich und hat eine unendliche Fülle. Sehnst du dich wohl nach der Fülle jener Gnade, die er hat? Es geht um die Fülle in diesem Gebet, Epheser 3, das ich jetzt einmal vorlesen will, ab Vers 14. Und dieses Gebet gefällt mir deshalb besonders, da wird nichts Negatives erwähnt. Sünde, Satan, Kämpfe, Nöten, Sorgen, Süchte, Niederlagen, das wird gar nicht mal erwähnt, sondern hier ist alles ganz positiv ausgerichtet. Und wenn ich mich mal gelegentlich satt gehört habe an so manchem Negativen, das man hört, haben Sie sich auch schon mal satt gehört an lauter negativen Dingen? Da sagt Ihnen die Nachbarin, der Ehemann, die Schwiegertochter oder der oder jener oder das. Oder Sie lesen in der Zeitung, Sie hören in den Nachrichten so viel Negatives, dass man einen tiefen Atemzug tut. Ach Herr, jetzt will ich mal vor dir stille werden und bete mal Epheser 3, 14 bis 19. Hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Vater Unser. Man hat es schon genannt, das paulinische Vater Unser. Man kann, wenn man will, dort 7 Bitten unterscheiden. Es endet auch mit einer Doxologie, einer Lobpreisung, und es ist ein Gebet zum Vater. Epheser 3, 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von welchem jede Vaterschaft in Himmeln und auf Erden ihren Namen hat. Erste Bitte, dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist in den inwendigen Menschen hinein. Zweite Bitte, dass der Christus durch Glauben in euren Herzen wohne, sie völlig bewohne, ganz bewohne, sagt der Urtext. Drittens, indem ihr in Liebe gewurzelt seid. Und viertens, gegründet, fundamentiert. Fünftens, auf dass ihr völlig zu erfassen vermöget mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe sei, in Klammern des Wesens Gottes oder des Planes Gottes. Sechstens, und zu erkennen, die das Wissen übersteigende Liebe des Christus. Siebtens, auf dass ihr erfüllt sein möget zu der ganzen Fülle Gottes. Wollen wir uns einen Moment einmal diese Bitten ansehen. Das sind also Bitten für gläubige Menschen, nicht für die Welt. Bei der Welt müsste man beten, dass sie erst einmal bekehrt werden. Das sind hier Bitten für Bekehrte, für gläubige Menschen. Wie soll es nun weitergehen? Was ist nun wichtig? Das Erste, da geht es um Stärkung und Stabilität. Und zwar nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist in den inwendigen Menschen hinein. Und dann erst kommt die zweite Bitte, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Darum ging es wohl schon, wie ich hörte, in der Gebetsstundeneinleitung heute früh, nicht ein bisschen Jesus. Er soll uns bewohnen. Meine Mutter betete manchmal ein Kindergebet am Kinderbett, meine früh verstorbene Mutter. Ich bin klein, mein Herz mach rein, lass niemand drin wohnen als den Herrn Jesus allein. Nur denken wir, so was für Kinder. Aber wenn man genau hinschaut, ist das ein paulinisches Füllegebet, das sich deckt hier mit diesem Gebet in Epheser 3. Lass niemand drin wohnen als den Herrn Jesus allein, dass er unser Herz völlig auswohne. Ich habe gedacht, warum ist das nicht die Bitte Nummer 1? Warum ist erst die Rede vom Heiligen Geist und dann erst von der Innewohnung Jesu, dass er unser Herz völlig auswohne? Nun ja, wir wohnen ja auch nicht gern in einer baufälligen Hütte. Wer wohnt schon gern in einer Hütte aus ein paar Brettern, wo man nicht weiß, ob das Ding auch hält oder beim ersten Sturm in sich zusammenfällt? Wir möchten schon gern in einem Hause wohnen mit einer gewissen Stabilität. Und der Herr Jesus möchte auch nicht in unserem Herzen heute wohnen. Morgen nicht, morgen sündigen wir. Dann beugen wir uns und bitten um Vergebung und übermorgen kann er wieder bei uns wohnen und dann aber wieder nicht und dann aber wieder ein Wackelkontakt, wie manche Neonröhre flackert. So möchte der Herr Jesus nicht wohnen. Seine Innewohnung ist auf Dauer angelegt. Bleibende Wohnung. Menno, das griechische Wort Menno heißt bleiben und Monä heißt die Bleibestätte. Bleibende Innewohnung. Steht auch in den Abschiedsreden Jesu, Johannes 14 bis 16. Bleibende Innewohnung. Bleibet in mir und ich in euch. Sein Wohnen ist auf Dauer angelegt. Und da verstehen wir gut, dass die erste Bitte dieses Gebetes zunächst mal die ist, dass das innere Haus des neuen Lebens auch eine gewisse Stabilität und Stärke bekommt. Auf, dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist in den inwendigen Menschen hinein. Und dann lautet die zweite Bitte, dass der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne. Kateukeo, nicht nur eukeo, verstärkt. Im griechischen Text, also völlig bewohne, vom Dachstock bis zum Keller, dass wir die Türen auftun, dass wir die Verbotsschilder abhängen. In Hotels gibt's manchmal so Schilder, die können Sie außen an die Zimmertür hängen, bitte nicht stören. Ja, ich bete gerade oder ich ruhe oder aus welchem Grund, ich möchte nicht gestört werden, bitte nicht stören. Haben wir auch im inneren Haus des Lebens so Schilder oder manchmal steht auch Zutritt verboten. Herr Jesus, ich bin schon froh, dass du mir die Sünden vergibst, aber Zutritt verboten. Geld, Besitz, Urlaub, Sexualität oder was soll ich alles nennen, Zutritt verboten. Herr Jesus, du bist mir schon recht als der Sünderheiland, aber manche haben Angst, auch junge Menschen haben oft Angst, dem Herrn Jesus zu viel Kompetenzen einzuräumen, dann komme ich zu kurz, dann kann ich das Leben nicht genießen. Ist natürlich eine völlig falsche Vorstellung. Manche sagen, ich will erst was vom Leben haben und dann bekehre ich mich. Und dann sagen Evangelisten mit Recht, du willst was vom Leben haben? Ich will mehr, ich will das Leben und nicht bloß was vom Leben haben. Die, die was vom Leben haben wollen, die Genussmenschen, die Lustmenschen, die sind eines Tages ganz, ganz traurig und ganz, ganz unten und sind am Ende mit ihrer Weisheit. Lust lässt sich nicht beliebig multiplizieren und Genuss lässt sich auch nicht beliebig multiplizieren. Das wissen Sie alle, schon vom Kaffee trinken. Das erste Stück Kuchen, wunderbar. Das zweite auch noch wunderbar. Manche schaffen es 3 oder 4. Aber essen Sie mal 6 oder 8, dann können Sie nicht mehr. Und dann denken Sie bloß nicht mehr diesen Kuchen. Alles aber das nicht. Lust und Genuss lässt sich nicht beliebig multiplizieren. Und Bruder Mössinger sagte mit Recht, wer nach dem Lustprinzip wandelt, dessen Lust wird bald zur Last und zum Ekel. So steht es auch in seinem Buch, das ich sehr empfehlen möchte. Neues Leben ist möglich, mit 8 sehr lebendigen Predigten von Bruder Manfred Mössinger, liegt oben auf dem Büchertisch. Nicht schwer zu lesen, sehr lebendig. Also die zweite Bitte, dass Christus unser Herz völlig bewohnt und wir die Verbotsschilder abhängen, bitte nicht stören, Zutritt verboten, Finanzierungsraum und Baufinanzierung, Urlaubsfinanzierung und Spendenverwaltung und was weiß ich alles. Und bei jungen Menschen vor allen Dingen auch oft das Gebiet des Sexuellen, Zutritt verboten. Ach nein, wir sollten dem Herrn Jesus die Herrschaft überlassen. Was Besseres können wir auch uns selber nicht antun, als dass wir nach seinen Ordnungen leben. Dritte Bitte, Epheser 3, Vers 17, dass wir in Liebe gewurzelt sind. Verwurzelung ist sehr wichtig, ein Bild aus der Natur. Verwurzelung, und da denke ich an Jeremia 17, 7 bis 8. Jeremia 17, 7 bis 8. Manchmal grüße ich Leute in Briefen mit Jeremia 17, 7 bis 8. Muss dann aufpassen, dass ich mich nicht verschreibe, dass ich nicht schreibe Jeremia 17, 7 bis 9. Dann werden die Leute beleidigt. Denn in 17, Vers 9, da heißt es ja, arglistig ist das Herz des Menschen mehr als alle und verderbt, wer mag es kennen. Oh, wenn ich das schreiben würde, ich grüße Sie mit Jeremia 17, 7 bis 9. Oh, 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 wofür hältst du mich? Jeremia 17, 7 bis 8. Gesegnet ist der Mann, der auf Yahweh, Jehova, den Herrn, den ewig Seienden, vertraut. Und dessen Vertrauen der ewig Seiende ist. Und er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt, nämlich nach dem lebendigen Wasser des Lebens, Wort des Lebens, Wort des Heils. Das tun wir ja hier, deshalb sind wir ja wohl hier auf die Langensteinbacher Höhe gekommen, nicht nur um gemütvolle Weihnachten zu feiern, sondern um am Bach die Wurzeln auszustrecken und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Und sein Laub ist grün und im Jahr der Dürre ist er unbekümmert. Es könnte ja auch mal in unserem Leben Jahre der Dürre geben. Es könnte ja auch mal in unserem Leben Zeiten geben, da können wir nicht mehr, da können wir nicht mehr verreisen, da sind wir ans Zimmer gebunden. Und dann ist es gut, wenn der Herr Jesus im Herzen wohnt und wenn man einen Schatz, auch einen Schatz des Wortes Gottes im Herzen hat. Früher war es ja üblich, dass man in Schule und kirchlichem Unterricht Lieder lernen musste. Ach, und die jungen Schüler, die haben ein langes Gesicht gemacht. Bis nächsten Mittwoch befiehl du deine Wege, sämtliche Strophen. Ach, schrecklich, aber wer das macht, der hat einen Schatz bis ins hohe Alter hinein. Und das ist eine Not, dass man heute sagt, jungen Leute, soll man bitteschön zum kritischen Denken erziehen, aber doch nicht pauken. Es ist ganz gut, wenn wir auch was lernen. Lernen Sie Worte Gottes, lernen Sie Lieder. Ja, Also Jeremia 17, 7 und 8, Vers 8, im Jahre der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Bruder Mohl ist ja nun schon so circa 88 Jahre und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Nun besteht Frucht nicht nur darin, ob man Bibelstunden halten kann oder keine. Denken Sie an die Geistesfrucht von Galater 5, 22. Möchten wir auch solche Menschen sein, auch Ältere, die nicht aufhören, Frucht zu tragen? Wenn man keine großen Taten tun kann, dann kann man aber vielleicht etwas ausstrahlen von dem, was in Galater 5, Vers 22 steht. Wissen Sie, was da steht? Neunfache Geistesfrucht. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Enthaltsamkeit, dass wir etwas ausstrahlen von Liebe Gottes, von Freude, von Frieden. Wolfgang Jugel, der hier auch schon gesprochen hat und Mitarbeiter ist in der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit, Lehrer im Sauerland. Wolfgang Jugel hat einmal vor Jahren geschrieben, das Alter ist eine Demaskierung. Im Alter kann man nicht mehr so gut schauspielern, da kommt es dann schon raus, wie man so denkt und was man so ist. Das Alter ist eine gnadenvolle oder eine gnadenlose Demaskierung, hat er geschrieben. Da kommt es raus, wie ein Mensch in Jahrzehnten geprägt wurde in das Bild der Güte, der Geduld, der Bescheidenheit oder aber eben nicht, wie ein wehleidiges, ichbezogenes Wesen immer wieder durchkommt, mürrisch, sodass die Kinder sagen, du willst fromm sein, danke für deine Frömmigkeit, Wenn wir etwas ausstrahlen von Galater 5, Vers 22, dann werden Sie sagen, wie die ist, die Großmutter, die Urgroßmutter, so möchte ich auch werden. Oder die Mutter oder der Vater oder der Großvater. Dazu muss man nicht dauernd mit Bibelversen um sich werfen. Also die Frucht können wir, wenn es Gott schenkt, alle bringen, sogar auf dem Krankenlager noch. Die Frucht des Geistes von Galater 5, 22. Ich war also bei Jeremia 17, 7 und 8 zu dem Gebet in Epheser 3 und das war ja eine, die dritte Bitte, in Liebe gewurzelt. Viertens, jetzt wechselt das Bild in dem paulinischen Gebet, jetzt geht's von der Natur ins Bauwesen. Fundamentiert oder gegründet ist dann die vierte Bitte in diesem sogenannten paulinischen Vater Unser in Epheser 3, Vers 17, indem ihr in Liebe gewurzelt sind, gegründet. Dazu möge ja auch so eine Freizeit beitragen, dass wir auch in der Bibel gegründet sind. Dann fällt man nicht mehr auf jeden Mormonen und Zeugen Jehovas herein, der an der Tür klingelt. Dass wir gegründet sind, dass wir ein Bild der Lehre haben. Und über das Fundament habe ich ja gesprochen bei meinem allerersten Dienst. Gerechtfertigt und gerettet aus Glauben ohne Werke. Fünftens, Epheser 3, 18, dass ihr völlig zu erfassen vermöget mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe sei. Ja, Paulus, was meinst du dann für eine Breite, Länge, Tiefe und Höhe? In Hiob 11 steht ein Wort, Hiob 11, 7 bis 9, das uns da weiterhelfen kann. Hiob 11, 7 bis 9, kannst du die Tiefe Gottes erreichen oder das Wesen des Allmächtigen ergründen? Himmelhoch sind sie, was kannst du tun? Tiefer als der Scheol, was kannst du wissen? Länger als die Erde ist ihr Maß und breiter als das Meer. Höhe, Tiefe, Länge, Breite. Es geht da um das Wesen des Allmächtigen nach Hiob 11, 7 bis 9. Hiob sagt Höhe, Tiefe, Länge, Breite. Paulus sagt Breite, Länge, Tiefe, Höhe. Bruder Geier hat herausgefunden, dass es Paulus genau in der umgekehrten Reihenfolge sagt. Und Karl Geier hat mal darüber geschrieben, das hatten wir auch vor einigen Jahren nochmal in Gnade und Herrlichkeit nachgedruckt, die Auslegung dieses Gebets und was er da allein geschrieben hat über die Tiefe Gottes ist wunderbar. Gott ist immer noch tiefer als wir. Und wenn einer noch so tief gefallen ist, der Herr Jesus steht immer noch drunter, um ihn aufzufangen mit ausgebreiteten Armen. Die Tiefen Gottes, aber auch die Tiefen der Gerichte, aber auch die Tiefen seines Wesens. Das allein, wunderbares Thema, die Tiefen Gottes. Wir haben so gern immer nur mit den Höhen zu tun, aber auch die Tiefen Gottes sind wunderbar. Und dann kommt die Bitte, dass wir erkennen möchten, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Das Kindlein in Christo, der Jungbekehrte, meint, ich kenne den Heiland, ich kenne die Liebe Gottes. Der Herr hat mich errettet, ich kenne die Liebe des Christus. Aber ihr Lieben, Liebe des Christus ist ein weites Thema, da können wir nie auslernen, um diese Liebe des Christus kennenzulernen. Allein das Thema Liebe des Messias zu seinem Volke Israel, das ist ein wunderbares Thema, wo man viele Bibelstunden darüber halten könnte, wie er sich dem ungetreu gewordenen Weibe wieder zuwendet, ihr zuspricht, um sie wieder zurückzuerobern, eine abgefallene, eine treulose, um die müht er sich, sie wieder zurückzugewinnen. Das sagen schon die Propheten Israels im Alten Testament. Liebe des Christus, alleine mal zu Israel, wäre ein Thema für sich. Liebe des Christus zu uns, auch seine Geduld und Vergebung, die er aufbringt, seine Zurechtbringung immer wieder, seine nicht endende Geduld. Liebe des Christus zu den Völkern, zur Welt. Gewaltiges Thema. Und siebte und letzte Bitte ist dann die, erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Es ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung, Pfarrer zu kritisieren. Ich freue mich über vieles, was ich von Pfarrern höre. Und gestern saß ich auf der Feier nach der Beerdigung zwischen zwei Pfarrern und wir haben uns wunderbar unterhalten. Aber ich hörte mal einen Pfarrer in Stuttgart, ich will auch keine Steine werfen. Ich verstehe den Mann auch wieder. Ich hörte mal am Neujahrstag einen Pfarrer in Stuttgart Folgendes sagen: Gott möge es uns schenken in dem neu begonnenen Jahr, dass wir so ein ganz klein wenig, einen ganz kleinen Schritt weiter tun. Ich verstehe den Mann, der hat sicher viele frustrierende Erlebnisse mit der Gemeinde und es geht nicht weiter und geht nicht weiter oder geht sogar zurück. Und da hat er schließlich gedacht, jetzt wollen wir mal ehrlich sein und realistisch und wollen die schönen Worte lassen. Gott schenke es uns, dass wir im neuen Jahr ein ganz klein bisschen. Das wünsche ich euch nicht für nächstes Jahr. Ich wünsche was anderes, dass man ein ganzes Stück weiterkommt auf dem Wege, erfüllt zu werden zur ganzen Fülle Gottes. Ich verstehe hier einen Pfarrer, aber biblisch ist es nicht und paulinisch schon gar nicht. Paulus sagt, erfüllt zur ganzen Fülle. Sehnst du dich wohl nach der Fülle? Das ist die Frage an uns. Ich hoffe, wir haben diese tiefe innere geistliche Sehnsucht und der Herr kann sie auch stillen. Amen.